der Bus.
Sich missverstanden fühlende junge Mann mit fehlenden Kontakt und falschen Vorbildern ist, glaube ich, etwas, das eine gesellschaftliche Zeitbombe ist.
Ich bin auch einfach so überzeugt, dass meine Meinung besser ist als deine. Mein Algorithmus ist ein bisschen komisch.
Decode the Bus.
Wir kommen jetzt im zweiten Teil von dem Podcast zum Hyperconnect Customer. Und darum gehen wir jetzt gerade ins nächste Spotlight. Das heisst Identität. AC, it's your turn.
Genau, Identität ist ein bisschen ein abstraktes Wort. Das sagt vielleicht nicht gerade, was wir dort überhaupt behandelt haben. Wir wollten wissen, wie die jungen Schweizerinnen zum Beispiel auf gesellschaftliche Themen oder Bewegungen reagieren. Also sprich Veganismus, Sport, Healthy Lifestyle, Digitalisierung, aber auch das allbekannte Wort Gleichstellung. Mit Abstand am positivsten ist tatsächlich das Wort oder das Thema Gleichstellung bewertet worden. 80% der Befragten finden die Bewegung extrem wichtig und auch positiv. Was eigentlich also aus meiner Sicht etwas Schönes war, um das auswerten. Wobei man da muss sagen, dass die jungen, also weiblichen Teilnehmenden, das eigentlich viel, viel positiver wahrgenommen haben als die männlichen. Und grundsätzlich können wir das eigentlich jetzt auch gerade generalisieren. Also weibliche Teilnehmende sind grundsätzlich mal positiver eingestellt gewesen zu Themen wie LGBTQI+, Veganismus, Klimaaktivismus, Tierschutzaktivismus, aber auch zum Beispiel Feminismus. Wir haben dann wir haben einfach gesagt, hey, junge Frauen in der Schweiz sind generell oder wesentlich offener und toleranter gegenüber so progressiven Entwicklungen, jetzt vor allem in der Schweiz aktuell. Das ist eigentlich wie so ein bisschen der spannendste Fakt gewesen. Aber was ich vielleicht auch noch jetzt wird hervorheben, ist das Thema Sport gewesen. Also Sport, Fitness, Lifestyle, Healthy Lifestyle vor allem. Dort sind wirklich alle, also irgendwie 80, ich habe die Zahl, ist glaube 72% gewesen, genau, nehmen diese Thematik mega, mega positiv wahr. Und das Männer, aber auch Frauen in der Befragung. Das heisst, sie haben auch dann in den qualitativen Interviews haben wir zum Beispiel die Frage auch gestellt und gesagt, hey, wie wichtig ist für dich Bewegung? Und dann haben eigentlich alle durchgehend gesagt, hey, mega wichtig. Also ich würde mich gesund ernähren. Klar, amigs gibt's mal den trashy Mac-Burger nach dem Ausgang. Aber so im Grundsatz wollen die Leute eigentlich mega gesund leben. Sie wollen sich bewegen. Vielleicht auch, weil das gesellschaftlich auch wieder so eine Sache ist, wo man sich irgendwo muss dazu gesellen, dass man einfach sportlich ist oder Fitness macht. Aber das ist ein mega spannender Fakt gewesen overall.
Generation Fitness.
Genau. Ja, also ich weiss nicht. Also ich kann von mir aus gesehen auch sagen, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen der Einzel- oder der Spezialfall. Ich gehe eigentlich fast jeden Tag ins Gym. Darum vielleicht ein schlechtes Beispiel gerade. Aber ich sehe das schon bei
vielen. Also ein gutes Beispiel, oder?
Also ein gutes Beispiel in dem Sinn, aber ja. Es ist schlecht, weil ich jetzt gerade die bin, die dem mega zustimmt. Ich weiss nicht, Nicola, vielleicht bist du auch so ein aktiver Mensch.
Gymbro.
Gymbro, genau.
Ich bin gar kein Gymbro. Ich finde das auch etwas nicht so Cooles. Ich weiß nicht, ob es bei der Studie um Fitness gegangen ist, ums Fitnessstudio oder Sport im Allgemeinen.
Nein, Sport. Also es ist wirklich, okay. Ich habe jetzt von Fitness im Fitnessstudio geredet, aber es geht wirklich um Sport und Bewegung. Also, dass du eigentlich ein bisschen unterwegs bist und dich bewegst.
Nein, also ich verabscheue Fitnessstudio. Ich habe es schon, glaube ich, 3-mal probiert, 1000 Franken ins Sand gesetzt, weil ich nur 2-mal gegangen bin. Einfach, weil dort so viele so Gym-Bros sind. Ich spiele Volleyball und liebe es mega fest. Ich mache es wirklich wegen dem so gerne, einfach als Mannschaftssport, der so viel Technik braucht und eben, man macht etwas nebendran, das einfach Spass macht, wo auch körperlich fit behaltet, wo auch Muskelkater gibt. Mega. Sport ist sehr wichtig, aber nicht Fitness. Studio. Voll.
Hey, aber da kann ja auch jeder das machen, was für ihn das Richtige ist. Ob irgendwie, keine Ahnung, Wasserball oder Wassergymnastik, Volleyball oder Fitness. Hey, was ich da schon mega spannend gefunden habe, ich gumpe da quasi gerade mit, wie heisst es, mit Türis Haus. Nein, mit der Haus. Doch, mit der Tür. Heißt nicht mit der Tür?
Ich habe mir fallt.
Ja, ja, genau. Ich falle mit der Tür ins Haus. Weil das ist einfach ein crazy Fakt. Mir ist aufgefallen, dass 32% von allen Männern sagen, dass sie LGBTQI+ als negativ wahrnehmen.
Das hat mich ehrlich gesagt auch mega erstaunt, ja. Also, ich weiß gar nicht, was sagen.
Ja, eben, wie geht man mit dem um?
Ja.
Wie handeln wir das, Flo?
Hey, look, ich finde es nicht mega überraschend, dass man den klaren Unterschied sieht zwischen den Teilnehmenden, die sich als männlich identifizieren und denen, die sich als weiblich identifizieren, bei den Themen, wo es eher um marginalisierte Identitäten geht oder wo es eher um soziale Gerechtigkeit geht, weil halt auch in dieser Generation ist unsere Gesellschaft immer noch so gebaut, dass sie eigentlich auf Männer ausgelegt ist. Das ist so. Also mein Lieblings-Fun-Fact ist, dass ja Büros geheizt sind auf die ideale Körpertemperatur für Männer. Das heisst, einfach für alle Frauen, die in Büros gehen, ist es eigentlich immer zu kalt. Und das ist aber,
das hat man einfach
irgendwann mal so entschieden. Und das ist einfach so. Und
ich ist aber das, nicht gut.
Nein, das ist überhaupt nicht gut. Und es ist krass, wie tief das immer noch in unserer Gesellschaft verankert ist. Und ich würde es mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen so erklären, aber das ist jetzt mutmassig, dass halt jetzt gerade wenn man als Mann aufwächst in einer Gesellschaft, wo irgendwie so ein bisschen zwiegespalten ist zwischen einerseits immer noch, dir wird als männliche Person der Teppich ausgerollt, aber andererseits check your privilege, dann führt das vielleicht auch dazu, dass es halt Verunsicherungen gibt, dass man in die Male Fragility-Themen reinkommt. So würde ich mir das jetzt ein bisschen erklären, aber das ist ehrlich gesagt mutmassig.
Aber man muss es aushalten, oder?
Das ist jetzt ein bisschen Steilvorlage. Ich meine, also ohne Witz, ich meine auch da ist aushalten so ein bisschen das zentrale Konzept. Mm. Also das ist ich habe keine Ahnung, ohne jetzt irgendwie zu persönlich zu werden. Aber ich meine, auch gerade für uns ist das, wo wir in die Arbeitswelt eingetreten sind, wo wir junge Erwachsene waren, sind die Themen noch anders gewesen. Und das hat sich extrem verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Und ich finde, dort muss man lernen, dort muss man offen sein. Ich mache immer noch Sachen falsch. Ich habe heute wahrscheinlich auch schon irgendwie Sachen nicht gendered, die ich hätte. Aber man muss dranbleiben, man muss sich weiterentwickeln, man muss auch dort connected bleiben. Ich finde ehrlich gesagt schon, dass da auch eine Gefahr drin ist, in diesen Zahlen. Da gibt es mehr Studien und Untersuchungen jetzt aus den USA als aus Europa. Aber so quasi der sich missverstanden fühlende junge Mann mit fehlenden Kontakt und falschen Vorbildern ist, glaube ich, etwas, wo gesellschaftliche Zeitbomben ist.
Ich finde es recht spannend, dass wir zum Beispiel bei der Gleichstellung sind, dass die männlichen Personen doch sagen, also mit 67%, dass sie das Thema mega positiv wahrnehmen. Und gleichzeitig sind dann so Sachen wie LGBTQI+, sind mit 32% als negativ bewertet. Also weißt, es hat für mich wie irgendwo durch kein roten Faden sozusagen gegeben in der Auswertung, wo ich dann gedacht habe, also sie setzen sich für Gleichstellung vielleicht ein oder finden das eine gute Sache, aber gleichzeitig sagen sie dann bei Themen wie Feminismus nur mit 31%, dass sie das positiv empfinden. Also es ist wie so, das gehört auch im Fall zu der Gleichstellung. Also es ist wie so gewesen. Mhm. Also für mich hat es nicht wie so durchgehend Sinn ergeben, was die männlichen sozusagen Auswertung angegangen ist.
Ja, das wäre eigentlich gerade so ein bisschen mein nächster Gedanke gewesen, der reingerührt hat, dass eigentlich Feminismus wesentlich weniger gut ankommt wie Gleichstellung. Wie siehst du das, AC? Weißt, was denkst du, was führt zu dem?
Also ich glaube, im Feminismus, oder was ich spüre von anderen männlichen Personen, ist, dass sie sich vielleicht nicht respektiert fühlen oder auch falsch verstanden und wie so ein bisschen vergessen, wenn es im Feminismus oder wenn es um Feminismus geht, wo dann wirklich die ganze Frauenbewegung eigentlich den Mann schon fast in ein sehr, sehr schlechtes Licht drückt. Und dort geht es dann wiederum nicht mehr um Gleichstellung, sondern oftmals rutscht es in so etwas rein, dass wir Frauen sind super, wir Frauen verdienen viel mehr Rechte als ihr. Also es ist eine mega thin line, finde ich, und darum sind die Diskussionen auch schwierig. Und ich bin jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel dafür, weil ich finde, also ich setze mich zwar auch für Feminismus und logischerweise Gleichstellung ein, aber ich gehöre nicht denen an, die sich so auf einem extremistischen Pfad bewegen, wo sagen, oder wo so schon fast schon der Mann in ein wirklich, wirklich schlechtes Bild rücken, teilweise. Finde ich mega schade, ehrlich gesagt.
Also ich habe in meinem Umfeld das schon mal beobachtet, dass sich jemand vor den Kopf gestossen hat gefühlt, weil er hat gemeint, er setzt sich feministisch ein. Hat das obviously dann noch nicht wirklich so ganz verstanden. Ist dann von einer Frau darauf gerechtgewiesen worden, aber halt grob und gesagt hat, hey, wie kannst du das sagen, das ist sexistisch und so, was ja absolut legitim ist. Und hat durch das dann so eine Ablehnung gegen das Movement Feminismus bekommen, weil das scheint oft passiert ist. Und nachher haben wir angefangen mit ihm reden und haben das Ganze so ein bisschen abwickeln und haben, ist abwickeln das richtige Wort, ja, ich glaube schon, aufwickeln, wir haben auf jeden Fall etwas gewickelt und haben nachher gefunden, hey, wir müssen einfach zulassen, wir müssen einfach passiv sein, wir dürfen da jetzt nicht irgendwelche Hass streuen oder so, sondern einfach passiv sein, zulassen, adaptieren, umsetzen. Und nachdem hat er so einen Change durchgemacht. Und viele, wahrscheinlich eben 32%, machen den Change nicht durch oder hören nicht zu oder haben die Berührungspunkte nicht, wo ihnen das nicht aggressiv kommuniziert und sagt, hey, schau, das und das ist problematisch aus dem und dem Grund. Also bist du kurz ein bisschen ruhig und hör zu und wenn du eine Lösung hast, kannst du wieder auftun.
Genau, also das Problem ist ja, dass es wieder um das Thema geht, dass es so extrem ist. Also das, was wir vorher auch besprochen haben, die Leute, die sich zum Beispiel auf die Strasse kleben, die haben auch einen guten Grund oder setzen sich eigentlich für etwas mega, mega Gutes ein. Und das ist das Gleiche wie bei der feministischen Bewegung. Die Leute setzen sich für etwas ein, das wirklich wichtig ist auf dieser Welt, was ich auch extrem wichtig finde. Das Problem ist dann auch wiederum, verstehen es alle Zielgruppen in dem Sinn, oder? Die männlichen Personen oder die sich als männlich identifizieren, die sehen das vielleicht dann oft direkt mal als Angriff an, oder?
Also, ich sehe das recht anders, ehrlich gesagt. Ich finde nicht, dass es in der Schweiz extremistischen Feminismus gibt. Ich finde, den Satz, den du vorher gesagt hast, würde ich mir aufs T-Shirt drücken lassen. Es ist so, sei doch jetzt mal ein bisschen still, schnell und los zu. Ich finde, das ist wie so der Kern von dem Thema. Und um vielleicht auf das Thema von der Studie zurückzukommen, auch da, wir sind vorher bei der Politik und beim Generationenclash schon mal dort gewesen, aber auch da natürlich die Echo-Chambers, die können entstehen durch die Hyper-Connectedness, können dann halt auch zum Andrew Tate führen. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo wahrscheinlich einen Einfluss darauf hat, warum das dann über die Hyper-Connectedness und über die Social-Media-Algorithmen so eine völlig reaktionäre Gedankenkonstrukt halt auch Eingang in die Denkenswelt von jungen männlich identifizierenden Personen in der Schweiz findet.
Mhm. Also, wir haben jetzt wieder mega über die Gegensätze geredet, oder? Also, Andrew Tate, Incel oder und nachher die extremistisch-feministische Seite. Ich finde bei dem Thema, dass es recht fluid ist. Dass wir, dass du überhaupt nicht musst extremistisch Feministin sein oder Feminist. Mhm,
das ist so.
Es gibt mega viel zwischendrin. Und das finde ich irgendwie schön und ich frage mich eben, warum das echt so ist. Ob man sich einfach irgendwie tiefgründiger mit dem beschäftigt, ob es vielleicht schon länger ein Thema bei uns ist oder nicht. Ich bin mir dort nicht sicher. Aber dort gibt es, ich finde, dort gibt es viel weniger ein Rechts und ein Links wie in anderen politischen Themen. Also da, man sieht es ja auch bei den Zahlen, dass da nicht immer eins mega ausschlägt und eins mega, mega tief ist. Sondern gleich, also ausser ich bin schockiert bei diesen 80% Gleichstellung, finde ich eigentlich, das müsste eigentlich noch höher sein. Mhm. Ganz ehrlich, aus meiner Bubble-Sicht, also du stehst doch am Morgen nicht auf und findest, hey, nein, Gleichstellung ist eigentlich gar nicht wichtig. Wie kann das sein, dass Gleichstellung nicht auf 100% ist? Mhm. Ist für mich, oder?
Ja.
Ich glaub, ja, das ist ein guter Punkt, ja. Also das ist auch etwas, wo ist auch wieder aus dem redaktionellen Alltag, aber ich bin nicht als Pirat auch dabei. Bei 20 Minuten gibt es ein Social Responsibility Board, wo man eigentlich sich wie zum Ziel gesetzt hat, dass man eine möglichst inklusive Sprache möchte verwenden in der Newsberichterstattung. Das hat einerseits den Grund, dass man sagt, man möchte nicht mit Sprache, die man verwendet, im reichweitenstärksten Medium der Schweiz irgendwie Leute triggern. Es hat aber andererseits natürlich auch den Hintergrund, dass man sagt, hey, wenn man möchte, das Medium für alle in der Schweiz sein, dann müssen wir auch inklusiv sein. So, dann müssen alle Gruppen sich wohlfühlen bei uns. Und das ist etwas, wo eben, wir haben es vorhin schon angesprochen, und das ist auch etwas, wo jetzt gerade bei der 20-Minuten-Redaktion extrem wichtig ist, dass sie sich neutral positionieren. Und dort gehört zu dieser Neutralität heutzutage eigentlich dazu, dass man eben inklusive Sprache verwendet und nicht verletzende Sprache. Darum, wie du gesagt hast, ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen erstaunlich, dass das nicht sogar noch höher ist bei der Gleichstellung.
Also Gleichstellung ist ja, vorher, Fabio, hast du es erwähnt, sozusagen Thematik Gleichstellung Frau und Mann. Und ich glaube aber, oder das ist meine Meinung, so wie ich das wahrnehme, das geht ja noch viel weiter raus. Also Gleichstellung zwischen queeren Personen und Frau und Mann oder was auch immer für ein Geschlecht oder Identität das es ist. Und ich glaube, da gibt es im Fall schon noch viele Leute, die sich dort überhaupt nicht dieser Meinung anschliessen, dass es alles gleichgestellt sein soll. Also die Personen, die jetzt vielleicht ja, irgendwie bisexuell, hetero, homosexuell oder sich als weiss ich was identifizieren, die haben, glaube ich, schon teilweise recht Mühe, auch in der Schweiz. Also ich meine, ich lebe jetzt in einer Bubble, wo man wie so jeder und jedes akzeptiert und so gern hat. Aber ich glaube, in der Schweiz hat es schon noch rechte, also Unterschiede von ländlich versus Stadt. Das gibt es schon noch, glaube ich.
Also ich glaube, das sieht man ja auch sehr klar in dieser Zahl.
Ja, ja.
Oder? Also das ist schon implizite Meinungsäußerung oder eigentlich eine explizite, wo man wirklich sieht, dass Menschen sagen, hey, ich sehe das als negativ. Oder? Es ist ja nicht neutral, sondern negativ. 30%. Und also das ist eindeutig so. Ja, es wäre wirklich spannend zu wissen, wo das herkommt. Also ich meine, es ist ja nur schon historisch einfach verwurzelt. Das ist einfach eine Veränderung. Ja, ich habe kürzlich eine Behavioral Science Academy gemacht und habe gelernt, dass jede Veränderung für den Mensch per se immer ein schmerzhafter Prozess ist. Egal, was für eine Veränderung du machst, sogar wenn es am Schluss ins Positive ist, ist es immer schmerzhaft. Das heisst, es gibt halt einfach Menschen, die Mühe haben mit Veränderung und das Thema ist offensichtlich logischerweise eine Veränderung, die abläuft. Wo sich viele einfach noch nicht drin wohlfühlen. Und ich habe da auch ein Statement mitgenommen von einer Schülerin, die hat gesagt, Der Begriff Vogue nervt mich ein bisschen, dass sich gewisse Linke durch ein Übermaß an Inklusion profilieren möchten. Oder? Also eigentlich so eine gewisse Reaktanzhaltung, wo man nachher sagt, hey, das ist einfach ein Profilierungstool, oder so quasi eigentlich, hey, alle sind gleich, alle sind gleichberechtigt. Das ist für mich zu vogue, zu offensichtlich nur darauf aus, dass du dich willst profilieren, darum bin ich dagegen. Oder?
Mhm. Ich verstehe das mega. Das ist wieder genau das, was wir jetzt schon ein paar Mal darüber geredet haben, dass wenn sich jemand positioniert und jemand einfach eine Ablehnung gegen etwas von dem hat, dann kann es gut sein, dass es nachher halt einfach überschwappt und nachher einfach, nein, bin dagegen. So, fertig, oder? Und das, der Case ist nachher closed, oder? So, ah nein, ich habe jetzt diese Aussage, kann ich voll nicht dahinter stehen, das ist mir irgendwie zu viel oder was auch immer. Dann ist mir wie gerade gegen das komplette Thema, das nicht mehr mit Feminismus, mit der Gleichstellung von LGBTQIA+ und so auseinandersetzen. Es ist wie das ganze Thema weg, weil es halt einfach auch für viele Leute absolut überfordernd ist. Oder weil es etwas Neues ist. Und dann schiebt man, es ist halt viel einfacher zu sagen, ja, das Thema, das schiebe ich jetzt mal weg und tue mich um mein eigenes Zeug kümmern. Und weil es ist einfacher, jetzt mich nicht mit dem müssen auseinandersetzen und Nein zu sagen, als Inkludierungssprache lernen und oder Comfort Zone. So ein bisschen.
Das ist auch vor kurzem, ich weiß nicht, ob ich mich erinnere, in den Medien die Studie war. Es ist zwar auch dann ein bisschen angegriffen worden in der Methodik, aber grundsätzlich, dass wir eigentlich die urbane linke Szene fast am intolerantesten sind, wenn es um Meinungen geht. Und jetzt mal unabhängig von der Kritik, die nachher an dieser Studie geäussert worden ist oder nicht, finde ich das trotzdem auch noch, spannend, weil ich glaube, dort ist schon auch ein Insight drin, dass halt jetzt mal unabhängig von einem Generationengebilde, vor allem auch quasi emergente Verhaltensweisen entstehen aufgrund vom Kontext, wo sich halt eine Gruppe von Menschen drin befindet. Das ist sicher für unsere Arbeit irgendwie wichtig, das zu verstehen und sich auch nicht zu fest dann immer, eben du hast es in der Einleitung auch gesagt, wir müssen eigentlich über den Hyper-Connected Customer nachdenken und nicht über Gen Z. Und auf einer persönlichen Ebene ist es einfach so, Mann, vielleicht brauchen wir einfach weniger Buzzwords und alle ein bisschen mehr Empathie. Also, ja.
Auch schön. Hey, aber den Punkt will ich schnell aufnehmen, weil das ist etwas ganz, ganz Spannendes, was du jetzt gesagt hast, dass eigentlich eine ganz linke Gruppierung als am intolerantesten gilt. Und ähnliche Aussagen könnte man sicher auch über ganz rechte Gruppierungen machen. Und was ich mega interessant finde, ist, wenn du und wenn wir wieder zurück zum Arbeitsleben gehen, wenn du willst, gutes Coaching machen, gute Kommunikation untereinander, ist es extrem wichtig, dass du kannst paraphrasieren oder Themen verbal wiedergeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir eine Auseinandersetzung hätte und du gibst deine Argumente wieder, dann zeigt euch meine Empathie, wenn ich deine Argumente kann in meinen Worten wiedergeben. Oder das zeigt Empathie. Und das führt am Schluss auf meiner Seite auch eventuell zu einer Verhaltensänderung oder zu einer Meinungsänderung bei mir. Nur schon, wenn ich es wiedergeben kann, was du sagst. Auch wenn ich das nicht glaube, auch wenn ich das nicht fühle, nur schon, wenn ich es wiedergeben kann, kann das zu etwas führen. Und die Intoleranz, die du vorher gesagt hast, Flo, das ist genau das. Wenn du das, die können das gar nicht. Die können andere Meinungen nicht in ihren Worten wiedergeben. Die können das einfach nicht. Die können das physisch nicht. Also das ist einfach, die Fähigkeit haben sie nicht. Und wenn du das nicht hast, dann bist du eigentlich lost. Lost in deiner Bubble, lost in deiner Echo Chamber. Und das ist mega spannend. Also es ist jetzt zwar ein bisschen aus dem rausgegangen, aber das ist einfach eine Gefahr. Und Social Media unterstützt das eben. Dass du das gar nicht mehr musst machen. Dass du die andere Seite gar nicht mehr musst verstehen. Und dass deine Worte eigentlich immer wiedergegeben werden. Eben das Echo-Chamber-Ding.
Also ich kann das bestätigen. Ich würde nämlich sagen, dass ich in dieser Bubble mich eigentlich bewege. in der Bubble, wo man sehr links ist und intolerant wird. Intolerant.
Schön, dass du das sagen kannst.
Ja. Intolerant halt, ja, halt gegenüber am Lager, wo am komplett anderen Ende ist. Mhm. Und das ist dann sehr viel, man tut dann auch ganz viel einfach in das andere Lager überschieben, oder? Wo dann nicht deiner linken Meinung sind. Und es hat sich jetzt ein bisschen gelockert in den letzten zwei Jahren. Letzten Jahr, weil es passiert sehr schnell. aber ja, es ist wirklich krass, wie wenn du dann anfängst zu reflektieren, wie dann einfach jemand mit dieser Meinung kommt, die nicht deiner entspricht und du dir dieser verbal einfach den Mittelfinger gibst, oder? Und ich bin auch einfach so überzeugt, dass meine Meinung besser ist als deine. Oder? Und von der rechten Seite genau das Gleiche. Und das haben mir auch die Leute zum Teil dann auch gesagt, oder? Er hat gesagt, ja, wo bist jetzt du besser als ich? Und dann hat er gesagt, ja, meine Meinung stimmt halt. Und deine Ansichten sind halt schlecht und veraltet. Und jetzt halt über die Jahre checkst halt, ja, die haben ja schon auch Gründe, um so Sachen zu sagen. Und ob du sie kannst nachvollziehen oder nicht, ist ja eigentlich gleich, die Person kann das schon sagen. Und das ist sehr spannend mit dem Paraphrasieren. Ich könnte ganz vieles nicht paraphrasieren, was die sagen, aber weil ich es einfach nicht würde trauen sagen, ganz ehrlich.
Ja, aber das ist der erste Schritt zum Verstehen. Und in beide Richtungen, in alle Richtungen, ist können verbalisieren und paraphrasieren, was die andere Person spürt und denkt und fühlt.
Du bist halt oft nicht drauf, um jetzt das Wellen zu machen.
Ja, aber dann bist du eigentlich lost in deiner Meinung. Ja. Dann wird es extrem schwierig für dich, in eine andere Meinung hineinzuwechseln.
Absolut.
Oder?
Aber ich glaube, das ist oder gerade bei dem Thema Identität, wo wir jetzt ja mit drin sind. Identität entsteht ja auch durch quasi Feedback und Spiegelung und sich reiben andere Menschen. Mhm. Und eben, wir reden jetzt schon über das. Wir haben jetzt darüber gehört, dass es irgendwie die Echo Chambers gibt und die Bubbles. Was ich spannend wird finde, das ist wahrscheinlich eher auf nächstes Jahr, ist, was für einen Einfluss auch dann jetzt die ganzen AI- oder KI-Tools noch auf Identität haben von jungen Menschen. Ich glaube, das gibt nochmal ganz einen anderen Faktor, der reinkommt. Irgendwie so Snapchat, wo automatisch als oberste Konversation der AI-Bot hat, der einfach immer dort ist und du kannst immer mit ihm reden. Und gleichzeitig aber die Large Language Models, die halt trotzdem einfach sich noch sehr leicht überzeugen lassen von der Person, die sie bedient. Also ich gehe jetzt reisen und habe ChatGPT gefragt, wie die Zeitverschiebung ist. Und dann ist es eine ganz kurze Tangente, aber es gibt Zeitzonen, die tatsächlich um eine halbe Stunde verschoben sind. Das habe ich nicht gewusst bis vorgestern. Aber es gibt Länder, wo du quasi dann 4,5 Stunden Zeitverschiebung hast zu der Schweiz. Und ich habe das zuerst wie nicht glauben und habe dann gesagt, hä, ChatGPT, bist du dir sicher, dass das die richtige Zeitverschiebung ist? Und dann sagt ChatGPT, nein, es ist im Fall 3,5 Stunden. Und dann so, hä, bist du sicher, dass es eine halbe Stunde Verschiebung hat? Und dann sagt ChatGPT, nein, du hast recht, es ist 4 Stunden. Und dann habe ich es gegoogelt und turns out, die erste Antwort war richtig, 4,5 Stunden. Aber einfach nur durch das, dass ich nachgefragt habe, ob sich ChatGPT sicher ist, hat es nachher seine Meinung korrigiert. Das ist jetzt bei Zeitverschiebung noch relativ harmlos, aber da kommst du nochmal in ganz, ganz andere Echo-Chamber-Effekte rein, wenn du quasi immer wieder mit der AI in eine Konversation hineingehst. Und das wird jetzt so tief integriert, die ganze Meta, Personal Assistants und Companions, wo jetzt vorgestellt worden sind, eben der Snapchat-Bot, dass das für junge Leute nicht etwas ist, wo weit weg ist, sondern wo immer at the tip of your fingertip ist. Und mich, ja, das würde mich sehr wundern, dann für nächstes Jahr für die Studie, ob man dort schon Effekte irgendwie kann abfragen kann.
Nehmen Sie sich mit rein. Mhm. Also, jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt habe ich gerade etwas Neues gelernt. 4,5 Stunden. Voll. Ich bin gerade ein bisschen puzzled im Moment gerade. So, ja. Was?
Ja. Irgendwie, es tut mir leid, das hat mich nicht mit dem Thema zu haben. Ich habe das diese Woche auch so einen Mindblown.
Okay. Also, ich muss dem nachgehen. Spannend. Gut. Ja, Medien sind ein paar Mal das Thema gewesen, schon jetzt, und jetzt gehen wir noch in das Spotlight rein, oder? Genau, wenn wir noch wissen, was da wirklich Fakten sind.
Voll, das war unser letztes Spotlight in der Studie, News und Medien. Dort hat uns vor allem interessiert, auf welchen Kanal die junge Generation Nachrichten konsumiert. Und auch wieso, also zum Beispiel, wieso bist du jetzt auf Instagram oder eher auf einer News-App Nachrichten konsumieren. Und da eigentlich, ja, so ein bisschen der spannendste Fakt auch für mich ist gewesen, dass sich die Personen mega viel Infos, also ja, es ist ein spannender Fakt, aber es ist auch wiederum irgendwie klar gewesen, dass sie sich mega viele Informationen über Social Media holen, vor allem über Instagram, also mit 41%, und das mit eigentlich einem grossen Abstand zu der News-App als zweitmeist genannt, nutzen sie das als Informationsplattform für Nachrichten, News, whatsoever, für den täglichen, ja, Informationskanal. Genau. Aber sie sagen auch, also vor allem auch in den qualitativen Interviews haben wir herausgefunden, dass wenn sie zum Beispiel relevante oder glaubwürdige Infos und auch wirklich ein genauer wollen, sich informieren, greifen sie dann zurück auf News-Apps oder wirklich auch Zeitungen. Also es gibt doch viele Leute, die sagen, hey, ich traue Social Media dann am Schluss vom Tag vielleicht doch nicht immer, oder holen wir dort einfach so die wichtigsten, schnellen und einfach greifbare News zusammengefasst. Wenn ich etwas im Detail lesen möchte, dann gehe ich zum Beispiel auf 20 Minuten News-App und informiere mich dort. Und genau, das war eigentlich, ja, so ein bisschen das Spannendste auch für mich gewesen, dass es doch noch viel gibt, wo Zeitungen lesen, wo aber auch auf die News-App gehen. Also ich bin selber auch so eine Person, die 20 Minuten jeden Tag irgendwie durchstöbert nach Artikeln. Ja, und vor allem, was auch noch spannend gewesen ist, dass die ganz Jungen, also 11 bis 17 aus der Studie, die sind mega oft auf Snapchat oder TikTok unterwegs und informieren sich dort über aktuelle News. Also das ist mittlerweile auch so ein bisschen eine Suchplattform geworden, vor allem TikTok, dass du dann einfach gewisse Keywords eingibst, zum Beispiel newest Trend oder Krieg oder keine Ahnung, einfach so Buzzwords oder Keywords und dich dann so informierst. Also es ist mittlerweile recht spannend, finde ich, wie sich das entwickelt hat.
Crazy. Was ist der News-Begriff überhaupt für einen 11- bis 18-Jährigen? Oder was? Das wäre so spannend.
Das ist eine gute Frage. Also, wie ich es. Es ist, glaube ich, mega breit. Ich glaube, die ganz Jungen haben das Gefühl, News sind der neueste Trend, dass du irgendwie eine Challenge musst machen, wo du Hot Chips isst, oder? Also, blöd
die
gesagt.
Die kann man jetzt nicht mehr kaufen in der Schweiz.
Ja, das ist in der Schweiz natürlich nicht möglich. Nein, aber ich glaube, dass für uns sind News einfach so mega klar, hey, was läuft in der Welt, oder? Und ich glaube, da gibt es aber pro Altersgruppe, vielleicht Flo, darfst du mir da widersprechen, pro Altersgruppe gibt es dann wieder andere Wahrnehmung. Also ich als 17-Jährige wollte vielleicht wissen, was Lindsay Lohan gerade macht oder keine Ahnung, was in der Welt der Promis abläuft. Das sind für mich News gewesen.
Mhm. Wie ist das heute?
Hey, also ja, da müssen wir jetzt aufpassen, da könnte ich jetzt natürlich irgendwie so nochmal, was sind wir schon, 5 Stunden? nein, aber ich, ja, also ich glaube, erstens mal der Fakt, dass Social Media ist aus der Welt vom Hyperconnected Customer nicht wegzudenken. Und das hat Medienunternehmen auch gemerkt. Also insbesondere 20 Minuten hat ja vor glaub mittlerweile 2 oder 3 Jahren die Social Media Initiative gestartet und ist heute eigentlich wie der reichweitenstärkste Brand auf TikTok in der Schweiz. Hat extrem gut funktionierende Instagram-Kanal und so weiter. Und macht dort einen Mix aus einerseits Entertainment-News und andererseits halt Hard-News, so wie man sie von früher kennt. Und macht das sehr erfolgreich und bringt durch das aber auch tatsächlich junge Menschen auch nach wie vor auf Plattformen, also digital, vor allem auf der Website oder in der App. Aber der News-Begriff ist tatsächlich, also es ist nicht nur Hard News, wo die junge Zielgruppe von einer Brand in 20 Minuten will, sondern es ist ein guter Mix aus News, aus Inspiration und Unterhaltung, wo eigentlich abgefragt wird. Und ich glaube, es ist essentiell für Gesellschaft, dass es Medienunternehmen gibt. Also so, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich in einem arbeite, sondern ich glaube, wenn man das Spielfeld jetzt komplett würde, den Social-Media-Kanal überladen, dann würde man viel von diesen eher negativen Effekten von der Hyperconnectedness, die wir heute auch darüber geredet haben, noch mehr sich ausbreiten lassen. Und gerade in einem Land wie der Schweiz, glaube ich, ist es entscheidend, dass es die lokalen Medienunternehmen gibt und dass die auch irgendwo durch ein Garant können sein für verlässliche Informationen. Und damit das aber so ist, befinden sich die Medienunternehmen halt in dieser extremen Transformation im Moment auch, wo die Kanäle immer wichtiger werden. Und wo man gleichzeitig aber in einer neuen Rolle ist, weil man ja in dem Sinne nicht den Kanal selber besitzt, sondern eigentlich als Content Creator auftritt, so wie wir das auch privat machen könnten. Und das ist eine neue Rolle und dort findet man sich immer noch drin. Es ist nicht nur bei 20 Minuten so, sondern es ist bei allen so. Ich glaube, 20 Minuten macht das relativ gut. Es gibt jetzt ja auch erst seit ein paar Wochen den WhatsApp-Channel, wo irgendwie brutal schnell am Wachsen ist. Es sind jetzt schon über 80'000 Leute, die dem Channel folgen. Und ich glaube, das zeigt, dass es ja das Bedürfnis gibt. Gerade auch sogar in einer App, wo, ich meine, WhatsApp hat bei vielen Leuten mit die höchste Bildschirmzeit. Und es ist wirklich so die App, wo man halt eigentlich am persönlichsten ist, weil genau. Man im Austausch ist.
Das ist Number One Social Media App, muss man einfach auch sagen.
Voll, ja. Und, mit Abstand.
Ja.
Und dass die Leute dort das Bedürfnis haben, doch, ich möchte gerne in dem mega personal Space, möchte ich gerne News, die 20 Minuten drinnen haben, zeigt, wie wichtig das es ist, dass man eben auf diesen Kanälen auch präsent ist. Und langfristig braucht es das für jede Medienorganisation, dass man die Generation halt nach wie vor erreicht.
Mega spannend. Ich habe auch gerade so ein bisschen einen anderen Blickwinkel irgendwie auf das, wo wir jetzt die Frage gestellt haben, was ist News überhaupt für junge Menschen? Weil ich glaube eben, es geht noch weiter, oder? Dass eine 12-, 13-jährige Person, und es ist jetzt eine Mutmassung, aber die kennen vielleicht 20 Minuten gar noch nicht wirklich als Media-Brand. Vielleicht kennst du ihn schon, dann ist gut. SRF kennt es vielleicht auch schon, aber ich kenne es noch nicht. Und dann ist News einfach das, was auf TikTok ist. Egal, es kann irgendetwas sein. Von irgendeinem Creator auf der Welt kann das ist dann News, oder? Und das kann natürlich extrem eingefärbt sein durch was auch immer für Meinungen die Person hat und vertritt. Und in dem Kontext kommt eigentlich ein Medienbrand mega einen wichtigen Stellenwert über für unsere Gesellschaft. Und meine früher hätte ich gesagt, ein SRF hat einen Stellenwert oder ein NZZ, aber 20 Minuten hat das auch und hat eine extreme Verantwortung. Weil das, was du sagst, oder? Ihr seid Creator auf TikTok, auf WhatsApp und so weiter. Das heisst, das Einzige, was euch noch abhebt, ist das Logo von 20 Minuten. Das als gegen aussen jetzt. Natürlich gegen innen logischerweise nicht, so wie ihr produziert. Aber gegen aussen siehst du dann das Logo von 20 Minuten. Ah, okay, das ist jetzt quasi das Qualitätssiegel. Ich sage jetzt das mit dem Augenzwinkern, weil am Ende des Tages kommen die aus einer Gratiszeitung-Kultur raus. Oder? Das ist nicht ein NZZ. Darum mega spannend und das bietet doch auch grosse Chancen für eine Medienbrand. Die Frage ist, wie kannst du es dann auch monetarisieren?
Ja,
aber du bist ja du der Profi, oder?
Also, verschiedene Antworten auf das. Erstens, ja, das ist absolut matchentscheidend, dass es diese Player gibt. Und es ist absolut matchentscheidend, dass es sie auf Social Media gibt. Und ich glaube, die Good News für den Journalismus ist, am Ende vom Tag, dass ja, gegen aussen, wie du es richtig gesagt hast, unterscheidet sich nur durch das Logo. gegen hinteren unterscheidet sich, dass es eben nicht einfach der Florian Sonderegger ist, der jetzt News macht, sondern es ist ein Newsroom aus ausgebildeten Journalisten, wo weiss, wie man das macht, wo Fact-Checking macht. 20 Minuten hat ein Team, das sich exklusiv mit Fact-Checking auseinandersetzt. Und auch regelmäßig schon irgendwie jetzt Sachen, die auf Social Media kursiert haben, debunked hat. Und das ist etwas, wo Content Creator nicht können anbieten. Und ich glaube, das ist ein extrem entscheidender Beitrag zu dem Hyper-Connected Mindset, wo Medienunternehmen müssen leisten. Und Monetarisierung ist dann die andere Seite. Jetzt für Social Media, eben, ich habe es vorher gesagt, du bist Content Creator, dir gehört nicht der Kanal, du kontrollierst Werbefläche nicht. Bei 20 Minuten setzen wir jetzt darauf, dass wir halt wie das auch ein Content Creator sonst würde machen, dass wir Branded Content Partnerschaften machen. Und damit wir aber können Branded Content Partnerschaften als Medienmarke 20 Minuten machen, gelten für uns dann wiederum die gleichen Spielregeln wie für Influencer. Das heisst, wir müssen authentisch sein. Wir müssen schauen, dass wir nicht einfach Werbung ausspielen, sondern dass wir einen Mehrwert für die Audience generieren. Also all die Regeln, die wir mittlerweile aus dem Influencer-Marketing kennen, gelten jetzt auch für uns. Mhm. Und das funktioniert aber extrem gut für uns. Also es ist ein sehr, sehr schnell wachsender Bereich für 20 Minuten, auch was die Kommerzialisierung angeht. Und ich glaube, der Punkt ist dort, dass es wie genau das Gleiche, wie du vorhin gesagt hast, zu den News gilt auch beim quasi Influencer-Marketing. Es ist wie Influencer-Marketing mit einem Gütesiegel. Mhm. Also der Werbekunde weiss, er kommt den Benefit über vom Influencer-Marketing, aber er weiss, dass es 20 Minuten dahinter steht und dass der Influencer nicht morgen anfängt, nur noch Orangensaft trinken und komische Theorien vertreten.
Aber das weiss doch ein 13-Jähriger nicht. Also das ist doch einem 13-Jährigen scheißegal. Jetzt der 13-Jährige, den du beschrieben hast, geht auf TikTok seine News beziehen. Und nachher ist dort ein Video, wo heisst, dass alle Vögel vom Staat gemacht sind. Der glaubt das, schaut vielleicht noch ein zweites Video und nachher hat es ihn halt. Dann ist er auch gefangen. Und der schaut doch nicht auf ein Gütesiegel von einer 20 Minuten. Da habe ich jetzt das Gefühl.
Also hey, ich bin voll bei dir. Ich glaube, viele wissen das tatsächlich nicht. Und es führt gerade nochmal eine kleine andere Thematik hin. Ich glaube, es ist eine der grössten Challenges von unserer Gesellschaft als Schweiz. Da können wir jetzt gerade nochmal einen Talk über das machen. Das müssen wir können lösen. Für die Zukunft. Ich glaube, das wird mega wichtig sein. Die Medienkompetenz von jungen Menschen ist hochrelevant für eine Schweiz, wo ein direkt demokratisches Land ist, wo die Leute wissen müssen, wo sie echte Fakten bekommen. Das heisst, also ich gebe dir voll recht, er weiss es noch nicht. Vielleicht lernt er es irgendwie in der Schule oder über die Zeit oder vielleicht macht 20 Minuten ein cooles Video, wo sie ihm das erklären, wie Fact-Checking funktioniert und dann lernt er es hoffentlich. Ja, aber ich bin voll bei dir. Und das ist so ein Thema jetzt eher auf persönlicher Basis. Ich finde es mega relevant für die Zukunft.
Es macht mir huren Schiss. Mhm. Es macht mir wirklich Schiss, eben wenn du siehst, was für was zum Beispiel Andrew Tate oder so, was für Anhänger der einfach generiert. Einfach weil die Leute es einfach sehen. Und die werden einfach geswallowed von denen. Die werden eingezogen und die sind machtlos. Und darum eben ist 20 Minuten zum Beispiel auch unhure wichtig. Aber vielleicht wäre es noch wichtiger, wenn wir diesen Personen sagen können, dass 20 Minuten wichtig ist.
Und nachher aber für unsere Generation, ist, glaube, 20 Minuten von Anfang an schon ein extrem relevantes Medium geworden. Aber ja, zu dem anderen Punkt zurückzukommen, ja, wie macht das Medienunternehmen? Wie macht man das, dass die Leute wissen, dass es halt eben einen Newsroom und Journalisten dahinter hat? Und ich glaube, die Antwort, die wissen wir alle noch nicht ganz genau. Aber was für uns sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass wir die Kompetenz halt einfach auch zeigen auf Social Media. Und in Panelbefragungen, die wir machen, ist das auch der Hauptgrund, wo die Leute angeben, warum sie den Kanal vor 20 Minuten abonniert haben, ist, dass sie dort glaubwürdige Informationen bekommen. Also ich glaube, man darf schon auch davon ausgehen, dass je mehr, dass man über die Themen jetzt auch gesellschaftlich redet, dass sich auch beim Hyper-Connected, beim Hyper-Connected Customers ein Bewusstsein dafür bildet, dass es die Algorithmen gibt und dass man dort die Rabbit Holes reinkommen kann und dass es wichtig ist, dass man sich Informationen Information trotzdem noch aus verlässlichen Quellen holt.
Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe tatsächlich Menschen in meinem Umfeld, die voll in Rabbit Holes reingegangen sind und dort teilweise nicht mehr richtig rausgekommen sind. Also sie sind wirklich so, irgendwie 3 Monate später triffst du sie wieder und die haben so Brainwash gehabt. Und denkst du, hey, was ist passiert? Ja, weißt du, ich habe mich mega auseinandergesetzt mit dem und dem Thema. Und es sind wirklich so tief, tief in die Rabbit Holes rein.
Ja, ja.
Und das ist crazy, was da passieren
kann. Mhm. Ich glaube, das ist mir das erste Mal wirklich aufgefallen in dieser ganzen Corona-Zeit, wo du dann plötzlich dich auch irgendwie zerstritten hast mit gewissen Leuten, die plötzlich aus dem Nichts eine andere Meinung hatten. Also eine andere Meinung, einfach so eine mega radikale Meinung und gefunden haben, mal, wir sind jetzt alle überwacht und das ist eigentlich gar nicht, das stimmt eigentlich gar nicht, irgendwie macht das alles der Staat und will uns irgendwie daheim behalten, keine Ahnung was. Und die Impfung hat noch, Gott weiss, was drin, wo uns alle zu Maschinen lassen werden. Nein, aber ich finde, das ist eigentlich also für mich dann wie so ein Punkt gewesen, wo ich gefunden habe, hey krass, du kannst so schnell irgendwie ja, auch Freunde verlieren, Freundinnen verlieren, wo du denkst, hey Scheiße, du hast doch nie so gedacht oder wärst doch nie einfach so in so ein Rabbit Hole reingekommen, wenn es jetzt die Medien nicht gegeben hätte oder einfach auch gewisse Social Kanäle, wo ich mir denke, ja shit, okay.
Ich glaube, so, das haben wir jetzt wie auch schon ein paar Mal gestreift bei diversen Themen, die wir darüber geredet haben, aber so echte menschliche Connection ist etwas mega Entscheidendes, wo irgendwie Platz haben im Leben von einem hyperconnected Mensch. Sonst kommt es irgendwie schief. Also so, wenn man dann nur noch Friends hat, aber keine Freunde, wo man irgendwie wirklich darüber reden kann oder kann fragen, hey, also es gibt die Studie in den USA, dass irgendwie ein Drittel der Leute wissen nicht, eine Person, die sie könnten fragen, um ihre Katze zu füttern. Und das ist so, das ist schon irgendwie ein bisschen wirklich beängstigend. Und ich glaube, das ist wie, oder auch der Generationenkonflikt. Je mehr man in diesen hyperconnected Rabbit Holes runtergeht, desto mehr besteht auch die Gefahr, dass man irgendwo die Connection um sich herum irgendwie vernachlässigt oder dass sie schwieriger wird. Und das ist glaube ich, wie etwas, was man lernen muss, dass man dort nicht zu fest verhärtet, trotz der Algorithmen, die uns quasi immer im Confirmation Bias haben. Mhm. Und du hast jetzt Corona vorher angesprochen. Ich glaube, fast jeder hat irgendwie ein Familienmitglied, das noch während Corona Krebs bekommen hat. Ich habe bei mir selber in der Familie, aber auch im Umfeld irgendwie erlebt, dass sich die Fronten dort teilweise extrem verhärtet haben. Ich sage es jetzt noch das letzte Mal, ich glaube, man muss es können aushalten, dass Leute andere Meinungen haben und trotzdem einfach mal schnell ein bisschen zuhören und irgendwie verstehen, woher die andere Person kommt.
Nicola, du bist noch am nächsten dran, quasi an dem 13-Jährigen, jetzt altersmässig von uns Vieren. Wie ist es denn bei dir, in deiner Bubble, bei deinem Umfeld, logischerweise jetzt nicht bei 13-Jährigen, sondern in deinem Alter, hast du das Gefühl, Menschen sind nur auf klassischen Medientitel unterwegs oder nur noch auf Social Media?
Es ist natürlich auch ein bisschen ein Trend, auch eine Zeitung zu lesen. Es ist cool, wieder Papier in der Hand zu haben und die Zeitung zu lesen. Aber unsere Hirn sind halt einfach so strukturiert, wir können nicht länger als 2 bis 3 Minuten bei einem Artikel sein. Ausser es interessiert uns halt wirklich mega fest. So. Und dann das liest man dann nicht so intensiv, wie man das jetzt früher gemacht hätte. Und dann dreht man sie manchmal so mit sich mit und sagt, wow, krass, der liest jetzt einfach die NZZ oder so. Oder so als Gegenpol, um halt die NZZ zu lesen oder so. Aber wenn wir ehrlich sind, hauptsächlich ist über Social Media. Über denen ihre Kontos, nicht über Algorithmus, mir ist es nicht der Algorithmus, mein Algorithmus ist ein bisschen komisch, aber wirklich einfach aufs Konto gehen und dort schauen, was das Portal über diesen Topic sagt. Und wenn das irgendwie zu wenig ist, dann geht man meistens auf die, also gehe ich meistens auf die News-App selber, um dort nachher mehr Infos zu bekommen. Das ist auch genau das, wo jetzt in 20 Minuten SRF mich auch dazu verleitet, um nachher auf die App zu gehen und dort nachher ausführlicher Infos darüber zu holen. Und wenn das immer noch nicht gelingt, wenn es mich mega interessiert und Background braucht, dann ist es YouTube, wo ich nachher irgendwelche Dokus schaue, irgendjemand, der den Konflikten wirklich klärt. Aber dort bin ich und meine Bubble also sicher genug kritisch, um dort aufzupassen, wer sagt das? Wo steht die Person politisch? Kann man dieser Person vertrauen? So, das ist ein grosses Thema. Also da wird sehr Wert drauf gelegt, ob man dem Medium, nicht unbedingt der Nachricht, sondern dem Medium, wo die Infos übermittelt, ob das authentisch ist und ob man der kann vertrauen. Und wenn ja, dann übernehme ich die Informationen komplett in meine Meinung. So schnell geht es dann schon.
Du hast vorhin TikTok das kann man jetzt ja schon als Weile beobachten, dass TikTok immer besser wird als Suchmaschine angesprochen. Mhm. Du hast jetzt YouTube angesprochen als Plattform, wo du gehst suchen. Sind das so die zwei Suchmaschinen, wo sich eigentlich etablieren?
YouTube. Mhm. YouTube ist riesig.
Eben YouTube und TikTok, oder?
Ja.
Ja, also wir wissen, dass YouTube mega stark ist für als Suchmaschine hinter Google, eine von der grössten.
Weil, also das Ding ist ja, wenn man zum Spotlight-Content-Format switcht, dann ist ja Video zum Beispiel also das beliebteste von allen. Ja. Das heisst, wir Menschen gehen vielleicht eher mal dann auf YouTube, wo ja eine Videoplattform ist, irgendetwas eingeben und dann wird uns etwas anhand von einem Video erklärt, was viel einfacher ist in den meisten Fällen, als wenn du wirklich in eine Zeitung musst reinschauen, einen Artikel lesest, wo vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Wörter, Fachbegriffe hat, die du eh nicht checkst und dann hängst du schon aus. Also darum, ich glaube, das ist wirklich das, wo du dir die meisten Infos kannst holen, ist einfach, wo du auch das Video kannst schauen kannst und wo es schnell geht.
Das ist, also vorher haben wir ja Rabbit Hole eher negativ konnotiert besprochen, aber das ist auch etwas mega Positives, muss man auch klar sehen, oder? Dass wenn du willst Hintergrundinformationen holen, zum Beispiel zu einem Konflikt oder so, und es ist journalistisch gut aufbereitet, du gehst auf YouTube und schaust das, ist es auch ein riesen Vorteil, oder? Dass das möglich ist. Das ist ja, führt ja dazu, dass wir eben besser informiert sind, wenn das kritisch prüfst, wer das sagt.
Also bei YouTube kannst du ja auch ganz bewusst auswählen, was du schauen willst. Finde ich. Vielleicht bin ich auch völlig naiv und das stimmt nicht, aber wenn ich etwas suche auf YouTube, dann gebe ich das ja ganz spezifisch ein. Ich will Hintergrund wissen über einen Nahostkonflikt oder so. Und nachher schaut man, was dort rauskommt und dann wähle ich das an. In einem Algorithmus von Insta und TikTok, dort spült es mir einfach rein. Vielleicht bin ich gerade völlig blauäugig und das stimmt nicht und Suchergebnisse sind extrem angepasst auf mich. Aber bei YouTube habe ich viel mit Kontrolle, oder? Was ich schaue.
Sie sind schon angepasst auf dich, aber du hast glaube ich trotzdem mehr Kontrolle. Mhm. Ich bin YouTube Heavy User. Es ist so, ich schaue mehr YouTube als irgendwie Netflix oder so, garantiert.
Ist auch gratis, oder?
Ja, ich habe mittlerweile Premium, weil ich so viele YouTube Leute ich bin einer von denen. Aber jetzt hast du mich rausgebracht, weil du mich entlarvt hast. Aber ich will sagen, dass auch auf YouTube hat es viel Trash. Auch auf YouTube hat es viel gut versteckten Trash und viel Content, wo eine Färbung drin hat, die noch nicht offen liegt. Und Für mich ist es wirklich so, in dem Bereich News und Medien und Content-Format, eben das eine, habe ich vorher schon gesagt und haben wir auch schon darüber geredet, ich glaube, dass es unabhängige Medien gibt, ist absolut essentiell für Gesellschaften, die einen guten Job machen. Und das andere ist, aber du hast es vorher noch schon kurz mal angesprochen, ist Medienkompetenz. Und ich glaube, Medienkompetenz ist für junge Menschen ist das einer der absoluten Kernskills, um können entscheiden, was ist ernsthaft gemachte, gute Information, sowohl im redaktionellen Sinn als auch im kommerziellen Sinn, als auch in einer Kampagne, um zu entscheiden, was ist seriös und ernsthaft und was nicht, ist ein absoluter Key-Skill und sollte eigentlich in der Schule quasi ab Klasse 1 ein Kernteil von der Ausbildung von jungen Menschen sein.
Hey, das ist für mich gerade so ein Steilpass. Das ist ein super Schlusswort gewesen, finde ich, für den Tag. Ich habe gemerkt, wir hätten fast endlos können weiterreden. Wir haben nur 5 Spotlights beleuchtet. Wir hätten noch 5 andere. Ich würde sagen, die vertagen wir jetzt. Nein, wir haben ja gesagt, wir tun nur 5, aber man sieht, es gibt wahnsinnig viel Gesprächsstoff daraus. Und ich werde auch wirklich viel mitnehmen aus dem Tag. Es war wirklich sehr spannend gewesen, sich mal ein bisschen vertieft mit diesen Fakten auseinanderzusetzen. Sagt sich, man muss aushalten. Man muss als hyperconnected Mensch muss man aushalten. Und zwar fast in jedem Spotlight ist es gekommen. In der Arbeitswelt, in der Identität, in den Medien. Ja, man muss resilient sein, könnte man vielleicht auch sagen, um ein bisschen Hype-Wort aufzunehmen. Dann, die hyperconnected Arbeitswelt schreit nach Veränderungen, neue Führungsformen und gemäss ChatGPT gibt es 4,5 Stunden Zeitverschiebung. Ist mir vorher nicht bewusst gewesen. Das war Decode the Buzz zum Hyperconnected Customer. Bei uns waren der Flo Sonderegger, der Nicola Blatter und Anne-Christine Lindner. Mein Name ist Fabio Emch, hat extrem viel Spass gemacht und danke herzlich für die Teilnahme. Bis bald.
Merci.
Danke dir.
Danke. Decode the Buzz.